Spitzensalat, der Skisprung-Podcast, wo alles beredet wird. Sogar der Schnee von gestern mit den zwei Skisprung-Legenden Gerd Siegmund und Andreas Goldberger.
Willkommen, liebe Freunde von Spitzensalat. Heute mal eine Night Session. Montagabend. Letzte Mal Woche war mal eine ein bisschen spät. Heute sind wir ein bisschen eher dran. Goldi, wo treffe ich dich?
Ja, ich bin schon in Trondheim. Ich bin gerade jetzt eben vom TV-Briefing und von der Mannschaftsführersitzung der Damen und der Herren gekommen. Also, ich bin schon von Oslo weg, wieder Trondheim, aber den Morgen, übermorgen schon die nächsten Stationen. Jetzt bin ich gerade im Zimmer.
Ja, wir sehen also nicht nur für die Sportler, es ist anstrengend, sondern auch für die Berichterstatter, denn wir haben ja ganz genau hingeschaut diese Woche. Du warst ja live vor Ort, hast kommentiert für den ORF. Ich war nicht live vor Ort, aber habe natürlich auch mal wieder kommentieren dürfen für Eurosport. Also ist uns nichts entgegengegangen. Goldi, was mir aufgefallen ist, Raw Air Tour, ja, der Name ist Programm, oder?
Ja, leider muss man sagen. Also, es war schon ordentlich wilde Luft da in Oslo, die drei Tage, was da gehabt haben. Vor allem Samstag und Sonntag war es ganz extrem vom Wind her. Also, jetzt wären wir dann endlich einmal froh, dass wir ein bisschen weniger Windspringen hätten. Aber ich hab Wetterbericht, erfreulich ist für Dienstag der Wettkampf auf der Normalschanze in Trondheim, ist super Wetter angesagt und ganz wenig Wind. Aber Mittwoch am Abend sollte schon wieder mehr Wind kommen auf der Großschanze und vor allem am späteren Abend bei den Damen eventuell auch schon Niederschlagregen.
Können wir das nicht noch tauschen? Dass wir erst auf der Großen springen, dann auf der Kleinen. In der Regel kann man ja auf der Kleinen bei noch mehr Wind springen als auf der Großen, aber nee, so schnell geht das nicht. Das hängt ja ein bisschen mehr dran, als nicht nur der Zeitplan, sondern auch die ganzen Video-LED-Banden und so weiter, alles, was da drumherum installiert wird, Kamerapositionen, damit wir, natürlich nicht nur wir, sondern die Fans auch zu Hause alles ordentlich sehen. Nee, kann man nicht, war eher ein Flachs, dass man das vorziehen kann. Goldi, blicken wir nochmal zurück, bevor wir Ausblick machen auf die WM-Probe. Ist es ja schon nächstes Jahr ist ja die Nordic Ski WM in Trondheim. Du, es geht aber ganz schön drunter und drüber durch den Wind. Also Freitag war noch alles eitel Sonnenschein, da haben wir gedacht, ja super alles. Werner Schuster hat es gesagt, eine Sensationsqualisieger. So hoch würde ich es vielleicht mal nicht hängen, aber eine Überraschung war es schon, dass in Daniel Huber die Quali gewinnt, oder?
Ja, kann man schon so sagen, es war überraschend, aber es hat sich schon irgendwie ein bisschen abzeichnet. Er war vorher auch schon sehr gut in Oberstdorf beim Skifliegen, hat auch im Training schon gute Sprünge gezeigt, aber dann der Quali-Sprung war super und auch am Samstag der Wettkampf war schon wirklich sehr gut, was er gehabt hat, aber und hat die Raw-Air-Führung eigentlich länger inne gehabt und bis das dann wirklich am Sonntag ist er leider Opfer des Windes geworden. Aber ich habe ihn zuerst schon getroffen, der ist trotzdem wieder guten Mutes schon wieder, hat das schon abgehackt und freut sich auf morgen.
Ah, okay, also ja, nützt ja auch nichts, ne? Das Gute auf der Rohrtour ist ja, gerade wenn man so Tiefschläge hat, Enttäuschungen hat, man muss nicht gleich nur eine Woche warten, sondern es ist nur ein Tag dazwischen, also ja. Und kann sich dann schon wieder beweisen, morgen ein neuer Wettkampf. Aber es hat ja noch einen anderen erwischt, ne? Ryoyo Kobayashi. Also,
ja.
Dem ging es so wie Stefan Kraft in Lahti am Freitag, ne?
Genau, das war schon eigentlich wild, weil bis dorthin war vom Ryoyo, ich glaube, der 13. Platz seine schlechteste Saisonplatzierung und auf einmal schafft es dann nicht im zweiten Durchgang. Das war für mich extrem überraschend, aber man hat es gesehen, wenn einfach die Bedingungen nicht passen vom Wind her und auch der Sprung nicht ganz gut ist, dann erwischt es auch, wie man schon erlebt hat, einen Stefan Kraft oder auch einen Ryoyo Kobayashi.
Sag mal, mir ist es am Fernsehen aufgefallen, ein bisschen, dass doch einige Athleten oder relativ viele Athleten mit dem Anlauf doch arge Probleme hatten. Also gerade was ein Timing angeht. Kobayashi war auch zweimal so früh, der hat ja der Ski schon fast abgehoben an der Kante vorne. Und auch im deutschen Team, also hat man etwas, ja nicht Gejammer, aber ja gesagt, oh, irgendwie auch Wellinger kam nicht so rein, bis auf den letzten Sprung. Er hat es eigentlich zweimal am Samstag aufliegen gehabt, der Andi, gute Verhältnisse, aber bringt halt den Sprung nicht. Und ist dir das auch aufgefallen oder war das nur mein Eindruck?
Nein, da hast du das schon vollkommen richtig gesehen. Aber wenn man mit den Athleten selbst gesprochen hat, die haben schon gewusst, es ist eigentlich, du fährst vom Balken weg da auf dieser Holmenkollschanze und da ist fast schon von Beginn an alles Radius, Radius, Radius. Du kriegst relativ früh den Radiusdruck. Und dann geht es aber noch weit zum Tisch nach vorne. Und da waren einfach so viele Athleten wirklich viel zu früh. Und ja, die Chance geht zwar sehr hoch, aber wenn du zu früh bist, dann kriegst du so eine Rotation vorne aus. Und dann haben viele extrem zu früh gewesen und extrem schnell am Ski draufgefallen über dem Vorbau. Und ja, das vertragt diese Schanze gar nicht, vor allem weil sie ja einen relativ flachen Aufsprunghang hat. Und wenn du da ein bisschen zu viel gegen den Ski oder hineindrückst im Hang, dann fährst du schnell. Aber ja, mit diesem Anlauf und Schanzentisch, von dem haben schon wirklich viele Probleme gehabt.
Aber erinnert mich auch etwas von der Flugbahn an Innsbruck, kann es sein? Auch so ein bisschen flacher Auslauf, hohe Flugbahn, aber natürlich für den Anlauf ist es ein bisschen anders.
Ja, aber generell, das ganze Stadion ist ähnlich wie der Bergisel in Innsbruck. Und wenn man Innsbruck kennt, aber auch wenn da der Föhn geht, dann hast du genau auch solche Luftverwirbelungen, wie man Samstag und Sonntag gehabt hat, am Holmenkollen. Das erinnert schon ein bisschen an den. Und dann ist nur das auch... Die Stahlkonstruktion, das Stahlwindnetz eigentlich. Und wenn da der Wind drinnen ist, dann zirkuliert der da immer ordentlich und das macht es dann sehr unberechenbar.
Ja, sieht von außen gut geschützt aus, ne? Und ist sogar Edelstahl, V4A, habe ich mir mal sagen lassen. Ich glaube, das ist ein bisschen was wert, was da steht, links und rechts, kilometerweise verbaut. Aber die glücklichste Lösung oder die sinnvollste Lösung, meine ich, eben hat sich rauskristallisiert, sieht gut aus, aber steht vielleicht doch ein bisschen weit weg, um effektiv genug zu sein. Manchmal hat man ja sogar das Phänomen dort, dass man links Aufwind hat an der Schanze und rechts Rückenwind oder eben umgedreht. Durch diese Zirkulation, die du angesprochen hast.
Ja, genau, so war es auch oft. Und da hat man zwar die Windmesser, die Windpfeile, aber die stehen ja dann kreuz und quer um und um. Und natürlich die Punkte, und das stimmt dann alles nicht wirklich zusammen, weil wenn du auf einer Seite Aufwind hast, auf der anderen Seite Rückenwind, wer weiß das, wie da ist der Wind mittendrin, wo die Athleten runterspringen.
Das ist ja null.
Und man hat so wirklich gesehen, oft bei den Athleten, dass sie so wirklich durchgesackt sind oder dass die Ski auf einmal mitten im Flug voll zum Wackeln, zum Pendeln angefangen haben. Da hast du dann schon gemerkt, dass da ja, sehr viel Turbulenzen da sind.
Apropos Turbulenzen. Ja, Team Norwegen, es wird irgendwie nicht ruhiger, aber ist das nicht skurril, sag ich mal? Also ich habe ja mit dem Alex Stöckel noch gesprochen am Freitag, wo ich gefahren bin, habe ich nochmal 20 Minuten mit ihm telefoniert. Er hört sich am Telefon wieder etwas besser an und sagt auch, er hat das Arbeiten nicht eingestellt, steht also im Kontakt mit der Mannschaft, also nicht mit den Athleten, aber mit den Trainern, mit Magnus Brevik und auch dem Thomas Loppen. Da hat man wohl auch vermittelt, ob es da mal wieder eine Besserung gibt, aber es haben sich wohl zwei, drei Athleten doch dagegen ausgesprochen, dass er an der Schanze ist, aber er arbeitet, hat einen Arbeitsvertrag, er arbeitet nach wie vor mit dem Team und er sagt, seine Aufgabe als Cheftrainer ist, die Mannschaft eben bestmöglich einen Erfolg zu widmen und wenn das die Lösung ist, hört sich ja die Lösung beschissen an aus meiner Sicht, aber dann ist es eben so, aber gewinnt eine Vorfang das Ding? Also ich vergleiche mal Holmenkollen mit vielleicht dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen als Deutscher, mit wahrscheinlich, fällt mir spontan ein, Innsbruck vielleicht als Österreicher. So lange und dann sitzt du da in Oslo und guckst im Fernsehen zu. Also das ist irgendwie, ich weiß nicht, mich beschäftigt diese Sache immer noch extrem.
Ja, schon, ich hab's auch gemerkt, der Alex Stöckel war nicht am Holmenkollen oben. Ich habe ihn nirgends getroffen. Ich hätte mich auch gefreut, wenn er wieder mal gesehen hätte. Er hat sich das, wie du sagst, dann zu Hause angeschaut, weil er hat natürlich sicher mit den Trainern gesprochen, gut gecoacht auch und war mental voll dabei. Aber man hat es schon auf einmal gemerkt, irgendwie ist da was passiert in der Mannschaft, weil eigentlich auch schon der Sieg in Willingen, nachdem das da rausgekommen ist, am Kulm da die Wochen drauf auf einmal, ja, ist die Mannschaft irgendwie ein wenig anders drauf. Das ist schon komisch. Und eben dann gewinnt der Vorfang noch den Wettkampf am Sonntag und auch der
Sundal,
Christoph Eriksen Sundal am Samstag mit seinem sensationellen zweiten Platz. Das war auch schon knapp am Sieg dabei. Also das war schon eine Leistung, was die Athleten gemacht haben. Und da hätte mich natürlich schon gefreut, wenn da auch der Alex noch als Trainer das oben wirklich live an der Schanze miterleben können hätte.
Ja, vor allen Dingen ist ja der Erfolg nicht, ist ja auch noch seine Handschrift. Ne? Das fällt ja nicht vom Himmel. Also es sind ja auch Entwicklungen und Tendenzen angestoßen worden. Und glücklicherweise ist Christopher Eriksen Sundal nichts passiert. Der hat ja im in der Quali-Sprung am Sonntag einen Sturz gehabt. Das sah erst recht harmlos aus, dann ist er rausgehumpelt, aber konnte zum Glück also ja unverletzt noch am Wettkampf teilnehmen. Wie weit ihn das behindert hat, keine Ahnung, aber zum Glück ist er wohl mit dabei jetzt auch noch, ne?
Ja, aber da war schon am Sonntag am Abend noch Diskussion auch, weil sie gesagt haben, ja, eventuell am Montag hat er noch einen medizinischen Check und dass er eventuell doch aussteigen würde. Aber wir haben jetzt die Startlisten für morgen noch nicht angeschaut, aber ich glaube, er ist nur dabei.
Ja.
Also,
du hast auf die Startliste geguckt. Ich habe ja dann gerätselt. Also dieser neue.
Nein, habe ich noch nicht.
Ah, hast du da nicht? Verdammt. Wie kriegt man das jetzt
Nein,
raus?
Nein, habe ich noch nicht.
Ich mit diesem Modus, ich werde damit irgendwie nicht warm. Mit diesen wir haben 56 in der Qualifikation am Freitag. 52 dann noch am Sonntag, weil ja die nationale Gruppe der Norweger nicht mehr mit am Start ist und 50 Besten dürfen weiterfahren. Dann sind aber ja noch zum Beispiel Daniel André Tande und noch ein anderer Norweger unter den besten 50 und der Nori war 52. in der Gesamtwertung. Die sind jetzt alle nicht am Start, also müssten die ja rausfliegen und der Nori wäre gerade noch so mit dabei, oder? Als 50.
Ja, stimmt da. Denn das habe ich schon mitgekriegt. Auch der Valtteri Kaspi ist auch noch dabei.
Ja. Ah, genau, weil die beiden.
Ich bin schon ganz
durch.
Ja, das habe ich gesehen. Der Nori ist dabei, weil eben noch 8 Norweger unter den 50 drinnen waren und es dürfen aber nur 6 starten. Jetzt sind zwei Athleten, haben es die Norweger rausnehmen müssen und dadurch sind die beiden nachgerutscht.
Ja.
Genau.
Genau. Also ich finde es für den diese Regel, weil es macht es aus meiner Sicht gar nicht spannender. Es macht die um Platz 40 springen, werden die Gesamtwertung eh nicht gewinnen, obwohl das es mal schnell gehen kann, haben wir ja leider bei Daniel Huber gesehen oder auch beim Ryo Kobayashi. Aber weißt du, warum es ein bisschen schade ist aus meiner Sicht? Denn wir hatten es auch schon oft besprochen, dass man eben als Team keinen mehr einsetzen kann. Denn die Dominanz, Goldie, es tut mir leid, ich muss dir sagen, die Dominanz im Continental Cup ist gebrochen worden. Sie ist gebrochen worden von Markus Eisenbichler. So, jetzt musst du dir auch mal eine austeilen.
Ja, aber mich freut es ja für den Eisei, dass er wieder zurück ist und der hätte ja jetzt, glaube ich, einen Startplatz auch verdient oder was, aber es ist wirklich blöd mit dieser Regel. Man kann jetzt während der OER, jetzt nach Oslo oder man kann da nicht austauschen und vielleicht kriegt er aber trotzdem in Planitz beim Schiefling eine Chance, weil ich glaube, der wäre jetzt schon eine Verstärkung fürs Team in dieser Form, wo er momentan ist. Muss ich wirklich sagen und mir hat es echt gefreut, dass er da wirklich in Lahti auch wieder einen Sieg und einen zweiten Platz gemacht hat.
Ja, also 17 Punkte Vorsprung.
Respekt.
Man sollte es manchmal nicht überbewerten, aber 17 Punkte ist schon ein Ding, also schon gut. Und wir haben ja auch gesehen, dass die Conti Cup Athleten, die oben also im Weltcup ankommen, auch durchaus in der Lage sind, auf Platz und teilweise Top 10 zu springen, 15. Also, naja, aber ja, die Chance besteht nicht, dass eventuell nach Vikersund einreisen, kann er hinfahren als Tourist, aber an den Start gehen kann. Aber abwarten, wie sich das deutsche Team entscheidet um Stefan Horngacher, ob er dann mit nach Planitzer oder ob er sich überhaupt zutraut, nach Planitzer zu gehen, denn das ist ja auch nochmal eine Riesenanlage. Allerdings in der Form, denke ich, würde er bestimmt hingehen. Ansonsten, Goldi, wie sieht's aus in Österreich?
Ja, glaube ja.
Ah ja. Ja. Österreich.
Was in Österreich?
Ja, also ungebrochen, gut, oder?
Ja, super. Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Vor allem der Samstag, das Ergebnis da mit, was haben sie gehabt? 1-3-4.
Ja, ist egal. Die waren alle gut. Naja, gut, einige auch vom Wind verweht, aber.
Ja, eben auch Daniel Czofenik ein bisschen Pech gehabt, dann am Sonntag Daniel Huber auch Pech gehabt, aber Stefan Kraft und Michi Heiböck, Jan Hörl wieder ein starkes Wochenende gehabt, also muss man schon sagen, Manuel Fettner leider Pech gehabt, aber die Mannschaft ist nach wie vor super drauf und irgendwie muss man schon sagen, nach Oslo mit dem Sieg und dem dritten Platz vom Stefan Kraft ist für mich schon so eine kleine Vorentscheidung oder eher schon eine größere Vorentscheidung fast im Gesamtweltcup gefallen, weil das kann man eigentlich kaum mehr aufholen, vor allem, weil der Stefan in so einer super Form ist.
Da mag ich nicht mit dir streiten. Da mag ich gar nicht mit dir streiten. Weil ja auch Jojo Kobayashi, das, wir hatten es angesprochen, 0 Punkte. Rennen hatte, gerade jetzt zu dem Zeitpunkt, und der Krafti am Sonntag das ja auch noch im zweiten Durchgang phänomenal gerettet hat, also der war schon auch wieder Hammer angesprungen,
ja.
Und dann macht er, das sieht man auch mal im Zuschauer, wie, was für motorisch geschulte Athleten das sind, ohne einen Arm zu zucken richtet er seinen Körper da gerade, muss ein bisschen den Sprung, den Fluss aufhalten, gut, wird halt dadurch kein Sieg, aber immerhin noch Podest, und also ich bin auch, wenn sie nicht die Hexe schließt, da so ein Rücken oder irgendwas passiert, da nichts mehr im Weltcup aus meiner Sicht.
Ja, und vor allem bei den Chancen, die was ja jetzt kommen.
Die kennen wir noch gar nicht.
Trondheim weiß
ja,
man nicht.
Eben, da, die kennen wir noch gar nicht. Was,
der
weißt
war
du
noch
mehr?
Nie, aber dann auch Wickersund und Skiflügen, das kann er. Aber die Chancen sind in einem perfekten Zustand, haben sie gesagt bei der Mannschaftsführersitzung jetzt, die Athleten freuen sich alle und ja, das Wetter ist für morgen sehr gut angesagt und für Mittwoch sollte es später am Abend ein bisschen mehr Wind und Regen kommen, aber hoffen wir, dass da schon alles vorbei ist.
Genau, Goldi, wir wollen ja die Night Session heute gar nicht so lange machen, aber ein Wort müssen wir noch über die Frauen verlieren, die dürfen wir nicht vergessen. Sag mal, du hast das doch kommentiert am Sonntag, ich habe das nur so ein bisschen, muss ich ja ehrlicherweise sagen, nicht ganz so verfolgt. Wie lange hat die Nika Breuz gebraucht, um den letzten oder den einen Sprung zu machen? 25 Minuten, 30 Minuten?
Am Samstag,
ja. Habt ihr
der
das,
eine
habt
Durchgang
ihr das noch
hat ja, freilich, alles am ORF Sport Plus Sender haben wir die Damen übertragen.
Okay.
Alles live, auch den ersten Durchgang, heute halt den einzigen Durchgang da am Samstag am Abend, der was gedauert hat, ich glaube über 1 Stunde und 20 Minuten, und davon hat sicher über 20 Minuten die Nika Breuz gebraucht. Als letzte Springerin da oben sitzen, extrem kalter Wind pfiffen, dann immer wieder Balken rein, Balken raus, dann hat sie wieder mal aufwärmen gedürfen, Schuhe ausziehen, wieder Vorstadt Kontrolle, also das war wirklich warm, und dann war das echt nur so, dann hat sie nur Pause machen müssen und dann haben sie es gefragt, ob sie sich nur mal aufwärmen will, hat sie gesagt, nein, sie will jetzt runterspringen, sie geht sich nicht mehr aufwärmen, sie wartet, und sobald es geht, springt sie runter, und ich muss sagen, die hat dann wirklich vor allem alle Frauen, die was da bei diesem Wind, weil da hat es nämlich sicher mit 5 Meter pro Sekunde am Schanzentisch ordentlich hinpfiffen, und das geholt haben da eigentlich wirklich einen super Job gemacht, die was da runtergesprungen sind, und die Nika vor allem größte Hochachtung, wie sie das weggenommen hat und wirklich nur mal für die Situation an Lessing Sprung gemacht haben, da haben wir jetzt alle anderen Trainer gratuliert. Das war schon extrem. Nee. Extrem gut. Man muss auch sagen, da hat auch an diesem Tag hat auch die Jury gut gearbeitet, aber dafür haben sie nächsten Tag für mich einen riesen Bock geschossen, die Jury. Bei den Damen schon im Qualifikationsdurchgang haben sie bei den zwei Norwegerinnen verkürzt, Opseth und Gwandal, dann wieder verlängert, hat mir denen schon Geldpunkte geschenkt, und dann vor allem im Finaldurchgang erster noch ein Durchgang war die Katharina Schmidt, zweiter war die Gwandal. Im ersten Durchgang hat sie Coach-Request gemacht, hat die Bonuspunkte nicht erreicht, weil sie die 95% nicht gesprungen hat. Im zweiten Durchgang bei den letzten zwei Springern geht vor der vorletzten Springerin verkürzt die Jury um 2 Lücken. Sie springt auch nicht die 100, hat sie auch nicht gebraucht, kriegt die 6,2 oder 6,4 Geldpunkte mehr wie die anderen vorher. Und nach ihr haben sie wieder verlängert für die Katharina Schmidt. Und das war für mich unverständlich, weil kein Grund war, zu verkürzen. Weil es ist keine Wand, dann hätte man es schon viel früher machen müssen. Weil es gibt auch viele andere Athletinnen, die was auch ein Problem haben mit Weitspringen. Weil wenn man die Jacke Seifritzberg angeschaut hat, wie die hoch draußen gestanden ist bei 128,5 Meter. Und der hat auch schon 2 Kreuzbandrisse. Da reagiert die Jury nicht, dass man das schützt. Und also das war für mich unverständlich. nichts gegen die Quandal, die ist super gesprungen, die springt gut. Aber da hat ja die Jury einfach diese Geldpunkte geschenkt und das ist nicht für mich nicht okay, weil da kann sich jeder auf einmal jede Athletin aussuchen, was sie wegfahren möchte. Das finde ich nicht fair. Man sollte dann eigentlich generell den Anlauf auf die Besten ausrichten, so wie er ist, und nicht einfach da ein bisschen hin und her variieren, wie halt gerade die Athletinnen daherkommen.
Du, könnte man einen Fachbegriff machen: aktives Wettkampfmanagement. Nein, finde ich auch nicht.
es ist schon ärgerlich, weil wenn man sich dann zusammenrechnet, die hat an diesem Tag eigentlich 12-13 Punkte gekriegt. Dazu bekommen, die Geldpunkte, wenn man das zweimal hernimmt.
Genau, weil normalerweise, wenn es vorher nicht auffällt, dann kann ja der Trainer eben entscheiden, Coach Request. Das hat er ja auch schon ein paar Mal gemacht, der Christian Meyer. Hat er schon ein paar Mal gemacht, um sie zu schützen, dann ist es halt das Werkzeug, aber die Jury dann aktiv, oder sie müssen dann eben unten bleiben. Wenn sie runtergehen, dann müssen sie in dem Gate bleiben, für Katharina Schmid in dem Fall, die es dann eben leider nicht geschafft hat, den Weltcup zu gewinnen, aber das war vielleicht auch ein bisschen ihr Sprung. Also ich habe den gesehen, der war technisch auch nicht auf dem höchsten Niveau und dann reicht es eben nicht für vorne.
Nein, aber es ist blöd. Ein bisschen blöden Wind wieder gehabt und nicht den optimalen Sprung, aber eben wie du sagst, wenn man die Geldverkürzung macht, vor den besten 10 nach dem ersten Durchgang, dann ist das alles okay, wenn dann die Besten alle vom gleichen Geld fahren, aber das war ein bisschen willkürlich da. Da muss ich mich sogar heute noch immer ärgern. Und das haben auch viele andere Trainer so gesehen, weil ich glaube vor allem der Bernhard Metzler und vor allem der Zoran Zupančič, der slowenische Trainer, die glaube ich sind da schon einmal ganz nett aufgegangen.
Ja, na gut, also wenn man auch die Nation sieht, und es geht ja auch noch ein bisschen was um was, so ich glaube, kann Eva Pinkelnick noch den Gesamtweltcup da gewinnen bei den Frauen oder ist sie da zu weit weg? Ich hatte da mal was gelesen, bist du besser im Stoff als ich?
Ja, schon. Die Eva Pinkel, muss ich sagen, ist super gesprungen gestern, ein dritter Platz, aber sie hat wieder ein paar 20 Punkte verloren auf die Nika Preutz. Das sollten jetzt so um die circa 200 Punkte, genau weiß ich es jetzt nicht, aber so 200 Punkte ist sie hinten und für die Eva muss ich sagen, aus österreichischer Sicht, wir brauchen noch mehr Kleinschanzenwettkämpfe. Die gibt es eigentlich nur mehr morgen und in Planitzer dann zum Finale. Aber es ist nur möglich, aber ja, nicht unmachbar, aber schwierig.
Ja, fällt mir gerade ein, spontan, das ist jetzt ein bisschen blöd, aber du bist ja in fit. Wie alt ist denn die Nika Preutz eigentlich? Darf die überhaupt schon schief liegen?
18.
Dann darf sie schief liegen. Ja, weil da habe ich jetzt spontan dran gedacht.
Ich glaube, die hat am 15. März, glaube ich, hat die Geburtstag und wird 19.
Weil da habe ich jetzt schon.
Ich habe mir nämlich das auch gleich angeschaut, ob die überhaupt fliegen darf, ob sie schon 18 ist. Nein, sie ist schon 18, sie wird 19.
Okay. Dann hat sie nicht das Problem, dass sie eventuell auslassen müsste. Ja. 15. März geboren, 2005.
Schon, gell?
15. März, das geht sich aber. 2,5. Ja, genau, jetzt haben wir 24. Müssten wir wieder rechnen können, ne?
Ja, 19.
Genau.
Glaubst du nichts, was noch rechnen?
Nee, ich wollte es ja nur bestätigt haben. Sie wird 19 am 15. Ach so. So, Goldi, ist schon spät.
Nein,
du musst schlafen, denn du hast wenn alle denken, wir haben ja Kommentatoren hier und Experten, die müssen ja immer, die fahren nur durch die Weltgeschichte. Nee, du warst ja noch beim Botschafter gestern Abend, ne? Du hast ja auch noch öffentliche Verpflichtungen und so weiter. Also ist nicht nur das, so, es sind auch Repräsentationspflichten hier.
Das ist immer eigentlich schon alte Tradition, das hat es früher schon gegeben, wurde jetzt wieder aufgelebt, aufgefrischt, dass die österreichischen Athleten und die, was halt mit dem Skisprungzirkus rumherum sind, da in Oslo am Sonntag am Abend bei der österreichischen Botschaft in der Residenz dort eingeladen werden zum Essen und was zum Trinken. Und heute haben wir schon aufgereist und morgen in der Früh geht es schon wieder zeitig los. Die Damen haben um 10 Uhr Training, um 11 Uhr Qualifikation, dann haben die Herren um 14 Uhr zwei Trainingssprünge und dann einen Wettkampf und dann hinten noch haben die Damen nur um 18 Uhr einen Wettkampf auf der Normalschanze. Das gleiche Programm ist dann am Sonntag, Mittwoch. Hätte ich schon wieder gesagt, am Mittwoch Mittwoch und natürlich, wir haben wieder voll im Einsatz, Herren ORF 1 und Damen ORF Sport Plus, also wir haben da auch nicht viel Zeit auf der faulen Haut zu legen. Genau. Müssen wir auch schon wieder vorbereiten auf morgen.
Also, dann weiß ja jeder, wo er schauen kann, egal oder nicht egal, sondern kommt ja darauf an, in welchem Land er sich bewegt und das empfangen kann. Danke dir für die Programmhinweise, danke dir für deine Zeit. Ich bin morgen dann auch wieder unterwegs, aber nicht zu hören und nicht zu sehen, aber bin natürlich dabei und dann reise ich natürlich zu dir, vorausgesetzt, es gibt das Streikende. Lufthansa, du hast es ja schon erprobt, soll ja auch wieder streiken. Jetzt aber am Dienstag soll es, nee, Mittwoch soll es vorbei sein, Mittwoch und Donnerstag versuche ich dann zu dir hochzukommen, Goldi, nach Vikersund. Ich hoffe, wir sehen uns.
Jawohl, wir reisen da am Donnerstag Vormittag von Trondheim wieder zurück nach Vikersund. Freue mich aber, wenn ich das sehe. Ja,
ich mich auch. Also, danke dir. Schönen Abend. Viele Grüße nach Trondheim. Passt.
Ciao. Servus. Schönen Abend. Danke.
Spitzensalat. Der Skisprung-Podcast, wo alles beredet wird. Sogar der Schnee von gestern. Mit den zwei Skisprung-Legenden Gerd Siegmund und Andreas Goldberger.